Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Soll Klimaschutz auch ein Business Case sein? Und warum braucht es für die Bewältigung des Klimawandels eine marktwirtschaftliche Perspektive? Und warum sollte Großzügigkeit das neue Maß sein? Darüber spreche ich heute mit Fred Lux. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Mein Name ist Elisabeth Zehetner. Ich führe durch den Podcast. Und zu Beginn möchte ich dich ganz kurz als unseren heutigen Gast, unserem Publikum vorstellen. Fred Lux ist Nachhaltigkeitsexperte, Wirtschaftswissenschaftler und Autor. Er beschäftigt sich seit Jahren mit den Themen Klimaschutz, Innovation und Transformation. In seinen Büchern Ökonomie der Großzügigkeit oder Chancen und Grenzen der Nachhaltigkeitstransformation setzt er sich kritisch und zugleich optimistisch mit den Herausforderungen und Chancen der Nachhaltigkeit auseinander. Als ehemaliger Leiter des Kompetenzzentrums für Nachhaltigkeit an der Wirtschaftsuniversität Wien bringt er wissenschaftliche Expertise und praxisnahe Lösungsansätze zusammen. Und daher natürlich ein richtiger und wichtiger Gesprächspartner in unserem Podcast Ökologisch. Beginnen wir vielleicht gleich mit deinem aktuellen Buch. In die Ökonomie der Großzügigkeit plädierst du für ein anderes Verständnis von Wohlstand. Du betonst, wenn ich es richtig verstanden habe, Wachstum und Entwicklung sind nicht dasselbe. Kannst du das ein bisschen näher für unsere Zuhörer erläutern?
Ja, sehr gerne. Ich glaube, das ist für die Nachhaltigkeit eine ganz wichtige Unterscheidung, weil Entwicklung ist ein rein qualitativer Begriff und Wachstum ist eben ein rein quantitativer Begriff. Und wenn ich auf einen österreichischen Ökonomen zurückschaue, Josef Alois Schumpeter in seinem ersten Hauptwerk, hat er sehr intensiv sich mit dem Unternehmer, der Unternehmerin beschäftigt, mit Innovationen, damals hat er es nicht so genannt. Und dem ging es nur um Entwicklung, um qualitative Veränderung, um Strukturwandel, wie man heute sagen würde, in der Wirtschaft. Und der war gar nicht an Wachstum interessiert, sondern der Schumpeter wollte verstehen, warum sozusagen, was er dann später schöpferische Zerstörung genannt hat, für unser Thema natürlich ein zentraler Begriff. Damit hat er sich beschäftigt. Und Wachstum ist eben üblicherweise im wirtschaftlichen Kontext heißt Wachstum einfach eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in einer bestimmten Periode, in einem bestimmten Gebiet, also zum Beispiel 2025 in Österreich. Und ein Problem, glaube ich, mit der Wachstumsorientierung ist, dass es eben sehr stark fixiert ist auf einen Indikator, der nicht besonders gut ist. Also ich teile nicht alle Kritik an dem Indikator, weil er ist halt, das behauptet aber auch niemand in Wirklichkeit, dass es ein Wohlstandsindikator ist. Aber diese Orientierung, glaube ich, nur sehr stark an dieser Wachstumsfrage ist aus meiner Sicht eine Fehldeutung oder eine Fehlinterpretation der Fragestellung. Und die Entwicklung, das Qualitative, sollte mehr diskutiert werden in der Nachhaltigkeit, glaube ich.
Jetzt ist natürlich Wachstum aber auch irgendwie ein Enabler für diese Entwicklung.
Oder umgekehrt ist die Frage, was zuerst da war. Aus meiner Sicht ist Wachstum, jetzt mal verstanden als Bruttoinlandsprodukt, nicht denkbar ohne sozusagen strukturellen Wandel. Also wir reden ja sozusagen von Innovationen. Und ich glaube, Innovationen, die Arbeitsproduktivität erhöht zum Beispiel, sind ein wichtiger, zentraler Faktor für das Wachstum. Meine Vermutung ist, worauf du anspielst, ist, dass Wachstum natürlich für andere gesellschaftliche Bereiche, so wie sie heute gestaltet sind, eine wichtige Voraussetzung sind. Also Stichwort Sozialstaat, Rentenversicherungssystem. Und da sind wir schon mitten in einer zentralen Problemstellung der Nachhaltigkeitsdebatte, die ja sehr kontrovers, wie wir beide wissen, diskutiert werden.
Und wie würdest du jetzt dieses Verhältnis zwischen Wachstum und möglicher Wachstumsbegrenzung auch in Bezug auf die Erreichung der ökologischen Ziele einordnen?
Ja, da kann ich etwas länger ausholen, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe neulich auf einer Demokratieveranstaltung die Frage gehört, wann haben Sie das letzte Mal Ihre Meinung geändert? Und ich muss zugeben, ich habe zum Thema Wachstum, hat sich meine Meinung verändert oder ich sagen wir so, ich bin kritischer geworden gegenüber Postwachstumsdiskursen. Also ich habe meine Doktorarbeit zum Thema Postwachstum geschrieben, das hieß damals noch nicht so. Damals hat man das Steady State Economics genannt, also stationäre Wirtschaft. Und ich habe lange Zeit das für einen zentralen Schlüssel der Nachhaltigkeitsdebatte gehalten. Und komme aber jetzt drauf, und wir beide kennen Ralf Füchs sehr gut, mit dem ich sehr intensiv im Gespräch bin. Und ich habe für mich gelernt, dass eine reine Degrowth- oder Postwachstumsorientierung uns hier und heute auf dieser Welt nicht weiterbringt. Ich glaube, das ist einfach eine sehr unrealistische Strategie. Trotzdem, und das will ich schon auch betonen, halte ich die Postwachstumsdebatte für ganz, ganz wichtig. Aber nicht als Rezept sozusagen, wie wir als Gesellschaft uns organisieren sollen, sondern als ganz zentralen Hinweis darauf und zum Beispiel der Nico Pech schreibt halt fantastische Texte zu den Grenzen des Effizienzparadigmas oder zu den Grenzen der Technologie. Und da finde ich die Postwachstumsdebatte wichtig. Sozusagen als Kritik am Herrschenden, also zum Beispiel an dem, was du in deinem Buch vertrittst, da finde ich die ganz zentral. Aber im Sinne eines Rezepts habe ich das Gefühl, wenn ich mir die empirischen Daten anschaue, und über die Weltlage haben wir noch gar nicht geredet, im Moment zu glauben, dass man mit einer stagnierenden Wirtschaft eine Nachhaltigkeit erreicht, halte ich ehrlich gesagt für sehr, sehr abwegig. Und es gibt in der Postwachstumsszene den Spruch, eure Krise ist nicht unser Postwachstum. Das finde ich zu simpel. Also da muss man dann schon ein bisschen genauer hinschauen und einfach sich überlegen, dass wenn Postwachstum irgendwie funktionieren sollte, dann müsste man unglaublich viel an der Gesellschaft umbauen. Das kann man ja richtig finden. Und ich finde auch, Nachhaltigkeit heißt sehr viel Umbau der Gesellschaft. Aber jetzt hier und heute zu sagen und zu postulieren, wir sollen das Wachstum sozusagen abschaffen oder anhalten, was ja gar nicht ginge, gesellschafts- und wirtschaftswissenschaftlich betrachtet. Genau, das ist die Antwort. Also ist Postwachstum als Kritik sehr wichtig oder Degrowth, wie immer man das nennen will. Aber nochmal anders gesagt, es gibt so viele Bereiche, die einfach massiv wachsen müssen. Und das heißt auch, dass man damit Geld verdienen muss. Also Beispiel erneuerbare Energien. Es ist ja total klar, dass die wachsen müssen. Und dann kann man am Ende sagen, steigt netto das Bruttoinlandsprodukt oder nicht? Das ist da, glaube ich, eine akademische Frage. Und das ist vielleicht dann, wenn ich noch darf, der letzte Teil der Antwort. Vielleicht schauen wir auch zu stark auf das Wachstum. Vielleicht sollten wir einfach sagen, wir möchten gerne ökologische Nachhaltigkeit, wirtschaftliche Dynamik und Erfolg und sozialen Ausgleich zusammenbringen. Und wenn uns das gelingt, dann ist eigentlich egal, ob am Ende Wachstum rauskommt oder nicht. Das wäre vielleicht eine Position, die vielleicht ein bisschen tragfähiger ist. Aber wie gesagt, nur Postwachstum halte ich für falsch. Nur grünes Wachstum halte ich aber auch für naiv.
Also das heißt, vielleicht muss man auch einfach den Begriff reframen und in Richtung wirtschaftliche Dynamik gehen, ja, wenn Wachstum einfach auch so negativ behaftet scheint. Aber ich würde noch mal gern zu dem Prinzip der Großzügigkeit zurückkommen. Ja. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erläutern, weil ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ein bisschen dieses Gegenstück zur Effizienz und würde uns den Weg zur Nachhaltigkeit mehr ebnen.
Wichtig ist aber auch, dass es auch ein Gegenbild zur Suffizienz ist. Es schließt ein bisschen an was ich gerade gesagt habe, weil grünes Wachstum setzt ja extrem auf Effizienz, also produktivere Technik, wenn man so will. Und Postwachstum setzt ja sehr stark auf Suffizienz, also Verhaltensänderungen der Menschen. Also du und ich verzichten auf Flugreisen, Fleisch essen, was auch immer. Und ich halte beides für wichtig, aber eben beides alleine auch nicht für die Lösung der Probleme. Und Großzügigkeit ist einfach der Versuch, mit einem positiven Wort, das ist mir wichtig, mit einem positiv konnotierten Wort die Debatte ein bisschen sozusagen durcheinander zu bringen. Und wenn man so will, ich habe das ein bisschen geklaut von Aristoteles. Bei Aristoteles ist ja der Begriff der Mitte ein ganz wichtiger Terminus in seiner nikomachischen Ethik, alles schon sehr lange her. Aber bei Aristoteles ist es so, es gibt ein Übermaß im Wirtschaftlichen, das ist die Verschwendung. Da wissen wir, die bringt uns ökologisch nicht weiter. Er sagt aber, auf der anderen Seite ist das der Geiz. Und da sage ich, das bringt uns gesellschaftlich auch nicht weiter. Und deswegen sage ich, Großzügigkeit, sozusagen die Mitte zu finden zwischen einer Position, die nur auf sozusagen Sparsamkeit setzt, aber auch auf der anderen Seite einer Position, die die Verschwendung total verteufelt. Weil ich glaube, ganz ehrlich gesagt, und das hört man in der Nachhaltigkeitsszene nicht so gerne, ich finde, dass Verschwendung zum Leben gehört. Also Beispiel Olympische Spiele, Skiweltcup, Karneval, Rockkonzerte. Das sind alles Sachen, wo man sagen, braucht man das? Und ich würde sagen, ja, das brauchen wir. Aber man könnte auch sagen, das ist Verschwendung. Und deswegen, diese Großzügigkeit ist einfach der Versuch, zwischen dem dogmatischen grünen Wachstum und dem dogmatischen Postwachstum einen Weg zu finden, der einfach auch vielleicht ein bisschen entspannter über die Sachen reden hilft. Weil das finde ich einen ganz wichtigen Punkt in der Nachhaltigkeit. Darüber wird auch mein nächstes Buch sein.
Die Innovation versucht ja am Ende des Tages auch aus weniger mehr herauszuholen. Ja. Wie ordnest du das jetzt in deiner Philosophie ein?
Na, wenn man sagt, Effizienz.
Also genau. Auch aus weniger Ressourcen einfach mehr zu machen und damit am Ende des Tages auch schonender umzugehen, ja, oder effizienter, wenn du so willst.
Genau, das ist grundsätzlich natürlich irgendwie ein bisschen eine No-Nanette-Idee. Also ich denke, wer dagegen ist, kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Der Punkt ist der, und den versuche ich auch in dem Buch zu machen. Und das kann man natürlich ganz anders sehen. Aber meine Position dazu ist, dass Effizienz zu sehr zu einem unhinterfragbaren Leitbild geworden ist. Und ich halte es für ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass Effizienz eben kein Naturgesetz ist, auch wenn es oft sehr naheliegend klingt. Aber es ist eine Wertentscheidung. Ich kann ja zum Beispiel die Position vertreten, ich möchte gerne effizienter, produktiver wirtschaften, weil ich einfach dann mehr möchte von einer bestimmten Sache. Ich könnte aber auch sagen, naja, die Effizienzorientierung im Bildungswesen, im Gesundheitswesen, auch in der Wirtschaft, führt zu Problemen und vor allem dieser Fokus auf Effizienz oder auf Wachstum führt vielleicht auch dazu, dass uns ein bisschen die Fantasie fehlt, andere wichtige Leitbilder und Zielbilder in den Blick zu nehmen. Und das ist meine Kritik daran. Aber natürlich per se, sozusagen isoliert betrachtet, ist Effizienz in gewisser Weise vernünftig. Ja? Aber ich sage, zu viel Vernunft ist dann irgendwann unvernünftig. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen.
Wir führen ja auch in Österreich wie auch in anderen Ländern natürlich die Debatte, wie effizient werden zum Beispiel Fördergelder eingesetzt. Also auch beim Thema Umwelt- oder Klimaförderung, wie viel CO2-Einsparung schafft die jeweilige Förderung? Oder wie betrachtest du denn diese Debatte?
Das ist auch ein langes Thema. Ich habe die Tendenz grundsätzlich eher für große ordnungspolitische Lösungen zu sein als für punktuelle Maßnahmen. Ich glaube, das wäre die Überschrift bei mir. Und dann kann man sozusagen im Einzelnen diskutieren, wie wirksam Sachen sind oder nicht. Aber wenn man davon ausgeht, wie ich das tue, dass man nicht weiß, und das wird oft vergessen, wir wissen heute nicht, wie die Nachhaltigkeit diskutiert oder aussieht in 20, 30 Jahren. Wenn man das nicht weiß, dann braucht man aus meiner Sicht einen wirtschaftlichen Rahmen. Und das ist ja eine ganz liberale Position, wenn man so will, Ordoliberalismus. Ja, man braucht einen Rahmen, einen robusten Rahmen, der sozusagen ökologische Leitplanken setzt, könnte man das nennen. Und innerhalb diesem Rahmen, also das sind die Spielregeln und die Spielzüge, das machen dann aber andere Leute. Und du zitierst in deinem Buch den Philipp Kohn, den ich sehr gut kenne. Und der Ökoliberal heißt sein Buch. Und irgendwie denke ich, jetzt völlig unabhängig von irgendwelchen politischen Positionierungen halte ich das, was er versucht, für extrem wichtig. Und das wäre auch meine Position zu sagen, es gibt Grenzen des Wachstums, die muss man ernst nehmen. Aber man muss das so basteln, ordnungspolitisch, dass man mit der Freiheit das zusammenbringt. Und wenn man das nicht schafft, sagt er, geht sich das nicht aus mit der Nachhaltigkeit. Das würde ich auch sagen. Ich würde aber dazu noch sagen, dass überhaupt die Freiheit, und das steht ja auch in vielen meiner Bücher, dass die Freiheit nicht ernst genug genommen wird, als sozusagen Wert innerhalb der Nachhaltigkeitsdebatte. Ich meine, da kann man lange drüber streiten und wir können uns sicherlich auch darüber streiten, welchen Status Freiheit hat. Aber da ist, glaube ich, eine höhere Sensibilität gefordert, was dieses Thema angeht, auf jeden Fall.
Also ich glaube, dieser Punkt Freiheit, da hast du ja auch ganz klar Stellung genommen zu der Art, wie Klimaaktivismus passiert.
Ja, aber zum Klimaaktivismus, ich glaube, da haben wir sicherlich unterschiedliche Positionen. Ich gehe mal davon aus, dass viele Hörer des Podcasts oder und Hörerinnen, die ich auch kenne, ich habe eine ambivalente Position gegenüber, wie hast du das genannt, Klimaproteste?
Klimaaktivismus,
genau. Also ich habe erstmal eine ganz große Sympathie für Klimaaktivismus und ich finde vor allem, und das ist mir schon ein wichtiger Punkt, in deinem Buch stellst du ja sozusagen auf der einen Seite die Klimaaktivisten, auf der anderen Seite die Klimaskeptiker gegenüber und versuchst so eine Mittelposition zu finden. Das würde ich ganz anders framen, weil ich finde überhaupt nicht, dass die Klimaaktivisten und die Klimaleugner sich sozusagen symmetrisch gegenüberstehen, weil ich denke, also auch aus meiner eigenen Erfahrung und in tausenden Gesprächen, denke ich, Leute, die Klimawandel leugnen, die sind einfach gar nicht mehr Teil eines rationalen Diskurses, wenn du mich, also zumindest unabhängig davon, was man da politisch sozusagen draus macht im Sinne von Klimapolitik, aber die Existenz eines menschengemachten Treibhauseffekts zu leugnen, halte ich, da brauche ich nicht weiter diskutieren. Bei den Klimaaktivisten, finde ich, kann man sich darüber streiten, welche Mittel sie anwenden, aber Beispiel Fridays for Future, ich habe sehr gute, auch persönliche Erfahrungen mit Fridays for Future gemacht, die wollen einfach nur, dass die Politiker sich an das halten, was sie in Paris versprochen haben. Und da kann ich nur sagen, also das Beschmutzen von Kunstwerken, das macht Fridays for Future eh nicht, finde ich auch keine gute Idee. Aber Klimaaktivismus im Sinne von auch die Energie von jungen Leuten zu nehmen, um die Gesellschaft aufzurütteln, da habe ich sehr große Sympathien.
Also die Engagement für die Sache.
Ja, jetzt auf jeden Fall.
Jetzt muss ich noch mal kurz da einsteigen, weil gesagt hast, naja, den Klimawandel leugnen kann ja heutzutage kaum mehr. Ich denke, es gibt gerade einen Präsidenten von Amerika.
Ja, es gab auch einen sehr mächtigen Kanzler in Österreich.
Ja. Und wir wollen jetzt nicht nach Deutschland schauen, aber es gibt ja doch immer wieder sehr auch mächtige Strömungen, die trotz aller wissenschaftlicher Erkenntnisse es einfach nicht glauben wollen.
Ja, das ist ein verdammt guter Punkt. Und in der Tat haben wir, glaube ich, im Moment ein Riesenproblem mit dem amerikanischen Präsidenten und anderen politischen Entwicklungen, über die wir noch reden können. Es ist ein bisschen paradox. Ich würde das so formulieren, wir wissen zwar um den Klimawandel, aber wir glauben es nicht. Also bei Trump gilt das nicht. Aber Was ich damit meine ist, weil eigentlich würde man ja sagen, das Wissen ist die härtere Währung als das Glauben. Aber wenn man das nur weiß, aber nicht auch glaubt, emotional, sage ich mal, dann fehlt das, glaube ich, an Wirksamkeit. Und wie man mit einem Präsidenten umgehen soll, der USA, der wirklich das für eine chinesische Erfindung im Prinzip hält, da habe ich auch keine gute Antwort darauf. Aber ich bin doch guter Dinge, dass Europa da sich nicht allzu sehr einschüchtern lässt und einfach weitermacht. Da tut sich ja sehr viel. Aber ich glaube, niemand in Europa kenne jedenfalls niemanden, der ernsthaft sagen würde, okay, wir stampfen das jetzt alles ein, der Green Deal, wir lassen das alles.
Trotzdem, glaube ich, gibt es zumindest hoffentlich Einigkeit darüber, dass Technik und vor allem auch Digitalisierung ein großer, wertvoller Hebel sein kann oder eine Chance sein kann, ja, um die Herausforderungen, die rund um Nachhaltigkeit, Erderwärmung bestehen, zu begegnen. Welche digitalen Entwicklungen siehst denn du am Kommen und wo glaubst du, sind Potenziale, die wir dringend nutzen sollten?
Was kommen wird, das traue ich mich nicht zu sagen. Also selbst wenn ich der Top-Experte wäre zum Thema Digitalisierung, würde ich mich das, glaube ich, nicht trauen, nach dem, was wir die letzten 24 Monate irgendwie erlebt haben, also mit generativen Sprachmodellen und so weiter. Aber um die Frage konkret zu beantworten, das eine ist, dass Digitalisierung oft das Potenzial hat, Dinge schlicht und einfach kleiner zu machen. Also Musik zu verdichten, Informationen zu verdichten. Also statt 24 Bände Brockhaus habe ich sozusagen einen USB-Stick oder einen Teil auf meiner Festplatte. Das ist das eine Positive, sehr Positive und auch, glaube ich, auf jeden Fall auszunutzen. Und das andere sind, glaube ich, Nutzungsmodelle, wo einfach Leute durch Digitalisierung sich anders abstimmen können, im Verkehr, mit Fahrgelegenheit, alles mögliche und natürlich in der Produktion. Hat das, glaube ich, ein Riesenpotenzial. Meine Sorge ist, dass die Debatte eine Schlagseite hinsichtlich der positiven Seiten hat und wir zu wenig anschauen, was da an potenziellen CO2-Emissionen und Energieverbräuchen auf uns zukommt. Denn Kryptowährungen, KI haben alle unermessliche Energieverbräuche. Das ist einfach so. Und es gibt jetzt die ersten Konzerne, die versuchen, wieder Atomkraftwerke ans Netz zu stellen, damit sie ihre Technologie sozusagen weiterentwickeln können. Und da finde ich, dass zwei Probleme existieren. Das eine ist, das ändert sich langsam, aber sicher, aber noch nicht schnell genug. Die Leute, die zur Nachhaltigkeit arbeiten, die Leute, die zur Digitalisierung arbeiten, müssen mehr miteinander reden. Die müssen einander mehr verstehen, glaube ich. Und das andere ist, dass wir aus meiner Sicht zumindest, auch wenn das heute vielleicht etwas naiv klingt, aber hinkommen müssen, dass wir, wenn man schon von Ordnungspolitik redet, auch versucht, die Digitalisierung natürlich, ich sag mal, danach zu befragen, inwieweit sie der Gesellschaft nutzt oder schadet. Und wenn ich sehe, Kryptowährung, aus meiner Sicht ist das wirklich der ökologische Wahnsinn und man muss sich dann wirklich fragen, welchen Nutzen hat das wirklich für die Gesellschaft? Da sind andere Leute kompetenter als ich, aber nach allem, was ich lese und höre, muss ich sagen, finde ich das angesichts unserer Probleme auf der Welt und aber auch in Europa geradezu verrückt, was da gerade passiert. Und Punkt.
Ich mache noch weiter, ich steche noch mal in den Punkt hinein, nämlich zum Thema künstliche Intelligenz. Also gerade wenn es um Forecasts geht, wenn es um bessere Berechnung der Klimamodelle geht, glaube ich, ist das Potenzial einfach riesengroß bei dieser künstlichen Intelligenz. Und trotzdem ist es so, dass wir als Europa mit einem AI-Act, du hast zuerst schon einmal das Stichwort Regulierungen genannt, uns da gleich wieder abschotten und vertun wir uns da nicht auch Chancen?
Das ist natürlich eine Sicht auf die Dinge. Eine andere Sicht könnte auch sein, dass vielleicht die Zukunft von KI in einer verantwortbaren, ethisch halbwegs verträglichen KI liegt und dass dann vielleicht Europa einen Wettbewerbsvorteil haben könnte. Wenn ich heute in die Welt schaue, verstehe ich schon, dass man sagt, hallo, schau dir China an, schau dir Russland an, schau dir die USA an. Aber dennoch glaube ich, dass allein schon aus Gründen der Demokratiekompatibilität von KI es sein muss, dass das nicht total unreguliert läuft. Also ich glaube, spätestens nach der US-Wahl und all dem, was wir in den Wochen vorher und jetzt in den Monaten seither erleben, muss man sich, glaube ich, sehr grundsätzlich Gedanken machen, inwieweit KI, aber vor allem auch die damit verbundene ökonomische und technologische Macht begrenzt wird. Also ich habe wirklich die Sorge, und das ist natürlich nicht die einzige Bedrohung, aber während wir hier reden, passiert so viel auf der Welt, was so viel in Frage stellt, was normal schien. Und da ist natürlich KI mit einem unfassbares Potenzial. aber eben auch mit sehr, sehr großen Risiken, die wir nicht unterschätzen sollen. Und ich finde ganz schräg, wenn ich mir das persönlich sagen darf, wenn ich eine KI benutze, bedanke ich mich immer. Und ich bin sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der einfach schreibt Dankeschön. Und dann sagt die KI, gerne geschehen, was kann ich noch für dich tun? Und das zeigt, wie schnell diese Art des Arbeitens sozusagen in das Persönliche rein kriecht. Also ich finde das fast ein bisschen unheimlich. Und gleichzeitig ist es natürlich, ich finde, mein Lieblingsbeispiel ist Reiseplanung. Plane für mich einen zweiwöchigen Urlaub in Vorarlberg mit so und so viel die Aktivitäten. Ich habe ein Kind und ich möchte das und das machen. Dann kriegt man ziemlich gute Antworten, an denen man sich zumindest grob orientieren kann. Was man allerdings auch sagen muss, und damit bin ich dann auch fertig, meine Erfahrung ist, dass man ChatGPT zumindest nur dann nutzen sollte bei einem Thema, wo man sich auskennt, wo man dann selber korrigieren kann. Also zu einem Thema, wo man sich gar nicht auskennt, ist es, glaube ich, echt risikobehaftet, sich darauf zu verlassen.
Ich komme noch einmal zurück zum Thema Regulierung. Also es gibt ja, glaube ich, so diesen Raum zwischen völlig restriktiver Regulierung und einer Regulierung, die sozusagen auch die Chancen nutzbar macht, aber trotzdem Ethik berücksichtigt. Ja. Wenn wir uns jetzt sehr viele dieser Regulierungen anschauen, die ja jetzt die EU mit ihrem Clean Industrial Deal wieder versucht, ein Stück zurückzufahren, weil wir aus der Vergangenheit gelernt haben, was müssen wir besser machen? Weil also, das sozusagen mit Vorreiter in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit und gleichzeitig aber auch Vorreiter in Sachen Wettbewerbsfähigkeit hat so im ersten Green Deal nicht ganz geklappt.
Also ich glaube, was wir besser machen, also meine Freundinnen und Freunde aus der NGO-Szene werden jetzt vielleicht nicht sich freuen, aber ich glaube, was wir schon besser machen müssen, sage ich jetzt nicht, weil ich hier bei dir sitze, sondern sage ich sonst auch, dass man einfach, wenn man sowas macht, auch einfach schauen muss, was das für die Akteurinnen und Akteure bedeutet. Und da ist, glaube ich, mittlerweile klar, dass das teilweise so eine Überforderung gerade auch für kleine, nicht so große Unternehmen ist. Und deswegen wird es ja auch die Veränderungen jetzt geben. Mal sehen, in welche Richtung. Hoffentlich nicht in allzu große Verwässerung. Aber ich glaube, was schon die EU gerade versucht, ist es einfach produktiver, zielgerichteter und handhabbarer zu machen. Und ein anderes Beispiel ist ja die Taxonomie im Sustainable Finance Bereich. Also ich gehöre selber auch zu denen, die am Anfang eher gejubelt haben, ja, und gesagt, wow, das ist ja toll. Und ich finde die Idee immer noch toll. Aber wie es gemacht wird, ist natürlich ein Problem. Und es gibt von Friedrich August von Hayek so eine schöne Formulierung, die Anmaßung des Wissens. Ja, und ich habe irgendwann gedacht, also ich bin kein Neoliberaler, ich finde Hayek trotzdem sehr, sehr schlau. Und ich finde, der Begriff bringt das gut auf den Punkt, dass wenn man am Schreibtisch glaubt, sozusagen zu wissen, wie Sachen funktionieren, das ist mit einer arbeitsteiligen, dynamischen Wirtschaft oft nicht vereinbar. Also ich sage nicht, dass es keine Verbote geben soll oder so, aber grundsätzlich mal muss man da einfach kritisch schauen. Und ich denke, was wir gesehen haben, ist, dass die sehr gute Idee, finde ich, dass es eine Verantwortung für Lieferketten gibt und dass es auch die Pflicht gibt für Transparenz und Reporting. Also da würde ich sagen, ja, das ist so. Aber ich glaube, was wir lernen können und was wir für die Zukunft auch sicher anders machen werden, ist mehr darauf zu achten, ist das effizient, wie du vorhin gesagt hast. Ja, also erreichen wir damit das Ziel?
Oder sagen
das
wir muss praxisgerecht?
Ja, es ist praxisgerecht, genau. Ja. Und natürlich, ich meine, ich weiß nicht, ob das Horrorgeschichten sind. Also teilweise glaube ich wirklich, dass es so ist, in einigen Unternehmen sind jetzt einfach wahnsinnig viele Leute mit Berichterstattung beschäftigt und nicht damit, tolle Nachhaltigkeitssachen zu machen. Das wird sich auch wieder verändern, da bin ich ganz sicher. Ich glaube, im Moment haben wir so einen Höhepunkt der Frustration, was diese Richtlinien angeht. Aber natürlich, wir müssen dafür sorgen, dass das auch sagen, handhabbar ist. Aber wie gesagt, die Zielsetzung finde ich genau richtig. Aber ja, Versuch macht klug, sagt man in Hamburg. Aber bei solchen Großversuchen sollte man, glaube ich, vorsichtig sein.
Zumindest hofft man, dass die Großversuche nach und nach klüger und damit sozusagen praxisgerechter und besser gemacht werden, damit sie die Ziele erreichen, aber gleichzeitig sozusagen auch die Wettbewerbsfähigkeit stärken. In deinen Arbeiten betonst du die Notwendigkeit, über den Tellerrand von traditioneller Nachhaltigkeitsdiskussion hinauszublicken? Was sind da so neue Ansätze und Denkweisen, wo du sagst, die sollte man vielleicht ein bisschen stärker in den Fokus rücken?
Also ich weiß jetzt gar nicht, ob sie so neu sind, aber um mal ein paar Beispiele zu bringen. Also das eine ist in der Wirtschaftswissenschaft, um da mal anzufangen. Es gibt halt die, sozusagen, was üblicherweise an Hochschulen gelehrt wird, neoklassische Umweltökonomie, die ihre Verdienste hat, aber eben auch ihre Schwäche. Und da würde ich sagen, die ökologische Ökonomik, die halt sehr stark die Begrenztheit der Erde betont und verschiedene andere Dimensionen, die bei der Mainstream-Ökonomie zu kurz kommen, die sollten, glaube ich, stärker werden. Und was ich in den letzten Jahren einfach für mich selber auch gelernt habe, ist, dass viele Nachhaltigkeitsprobleme oder Probleme der Nicht-Nachhaltigkeit weder nur naturwissenschaftlich noch nur wirtschaftswissenschaftlich anzuschauen sind, sondern ganz stark, glaube ich, soziologisch und philosophisch. Was hilft es mir, wenn ich sozusagen, ich sag mal, die Physik des Treibhauseffekts verstehe und ich verstehe irgendwie die Effizienz von Märkten, aber ich verstehe nicht, wie die Gesellschaft eigentlich tickt und wo da Widerstände sozusagen sich ergeben. Und da muss, glaube ich, einfach sehr viel breiter, interdisziplinär, wie man so schön sagt, hinausgeschaut werden. Und das andere, was mir persönlich sehr wichtig ist, dass wir in der Nachhaltigkeitsdebatte, wie sagt man heute so schön, das Narrativ oder die Narrative verändern müssen. Weil die dominanten Narrative sind, glaube ich, nach der mehrheitlichen Beobachtung, dass es negativ ist, dass es um Problemlösungen geht, dass es irgendwie nicht noch schlimmer wird. Und in dieser Welt kann man das einerseits nachvollziehen. Ich halte das für produktiver zu sagen, ja, wir haben große Probleme, aber wir haben auch eine Menge Ideen und wir strengen uns an, die zu lösen. Und das Ganze, deswegen diese Großzügigkeit. Großzügigkeit ist deshalb vor allem für mich ein wichtiges Wort, weil es ein positives Wort ist, was Einladendes, was Breites, was Offenes. Und ich finde weder Effizienz noch Suffizienz besonders einladend. Ja? Also sozusagen Knappheit, sparsam, zurücknehmen, weniger, hat alles seine Berechtigung. Aber im Gesamtbild halte ich das für total wichtig, dass die Nachhaltigkeit einfach, ja, ich sag's mal so, ein bisschen mehr Spaß macht. Weil das kann sie auch, glaube ich.
Und kann es sein, dass man genau durch diese Wir-müssen-uns-einschränken-Mentalität auch Menschen auf dem Weg verloren hat?
Ja, sicher.
Weil da habe ich ein bisschen so das Gefühl, wir brauchen einfach die Kraft der gesamten Gesellschaft, um diese Herausforderungen zu lösen.
Ja, also zwei Gedanken. Das eine ist, ganz ohne Zweifel werden da Leute demotiviert, ja. Vor allem, weil natürlich auch, wenn man es ernst meint, es falsch ist, den Leuten einzureden, dass sie mit ihrem Frühstücksei, ihrem Kaffee und ihrer Urlaubsreise den Zustand der Welt maßgeblich beeinflussen. Also ich esse seit 30 Jahren kein Fleisch mehr, habe seit, keine Ahnung, 35 Jahren kein Auto mehr, obwohl ich im Land lebe. Rette ich damit die Welt? Sicher nicht. Ich meine, es tut mir gut, ja, sehr gut. Aber dieser Glaube, dass man... Und jemand hat das mal genannt, der Armin Grunwald aus Deutschland, ein Philosoph und Physiker, der nennt das die Privatisierung der Nachhaltigkeit. Das finde ich ganz, ganz falsch. Das heißt, er sagt, wir müssen die politisieren und das finde ich auch richtig. Und jetzt habe ich den zweiten Teil deiner Frage vergessen.
Ob wir da die Bevölkerung auf dem Weg verloren
genau,
haben.
Genau, also ich finde, teilweise haben sie verloren, aber deine Frage impliziert ja so ein bisschen, dass man, das hört man oft, dass man alle mitnehmen muss. Und das betonst du ja auch in deinem Buch. Und das sehe ich anders. Also ganz brutal gesagt, in der Demokratie brauche ich 50% plus eine Stimme.
Das ist ein richtiger Punkt.
Nein, das ist natürlich einerseits ein etwas schmales Verständnis von Demokratie. Worauf ich hinaus will, ist, ich habe oft, insbesondere in der Nachhaltigkeitsliteratur, stört mich dieses, wir müssen alle mitnehmen, wir müssen alle dieselben Werte haben, wir müssen alle die Interessen haben. Also, Entschuldigung, eine moderne, mit Popper gesagt, offene Gesellschaft. Also wenn wir darauf warten, dass wir uns alle einig sind, dann können wir es vergessen mit der Nachhaltigkeit. Ich sehe das eher als Auseinandersetzung, als teilweise auch Kampf, und du bist da auch eine Akteurin, ja, und ich bin auch ein Akteur auf eine andere Art. Und wir hoffen, dass wir am Ende sozusagen, also ich finde, man sollte sich mehr streiten in der Nachhaltigkeit, ja, als zu glauben, dass wir uns immer einig sind. Und am Ende des Streits kommt dann hoffentlich irgendwie was raus, was der Umwelt und der Gesellschaft natürlich auch gut tut.
Bei dem Punkt Streiten möchte ich gleich bleiben. Ich würde aber gern vom Streiten zur Dialogfähigkeit kommen. Fehlt uns die auch ein Stück weit? Also ich denke da jetzt ein konkretes Beispiel. Dieses Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Klimaschutz. Wir diskutieren um jedes Windrad, ob das erlaubt sein soll. Kommen wir so weiter? Wie gehen wir damit um als Gesellschaft? Da müssen wir dann doch ja viele oder zumindest oft mehr als 50%, sage ich mal, in einer Gemeinde mitnehmen.
Ja, also ich glaube, da sind wir wirklich an einem der zentralen Punkte der Nachhaltigkeit. Und ich habe vorhin das Wort Interdisziplinarität bemüht. Man könnte auch sagen, keine Ahnung, fächerübergreifend oder interessenübergreifender Dialog, wie immer man das nennen will. Das halte ich schon für unerlässlich. Und wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt ein bisschen, aber nur ökonomisch oder nur soziologisch oder nur naturschutzmäßig oder nur physikalisch, wie auch immer, oder nur theologisch gibt's ja auch, über die Nachhaltigkeit nachzudenken, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Aber ich meine, ich finde, wir beide sind ja ein gutes Beispiel. Also ich kenne dein Buch und ich finde, teilweise finde ich es nicht so super. Du kennst mein Buch, du wirst auch die Kritik haben. Und trotzdem reden wir miteinander. Und bei mir muss ich sagen, eher genau deswegen. Weil ich ganz ehrlich, ich rede gerne mit Leuten, die nicht meiner Meinung sind, weil dann lerne ich mehr. Also wenn ich mit jemandem diskutiere, das sieht man ja oft auf Podiumsdiskussionen, da hat man 5 Leute, die sich gegenseitig auf die Schulter klopfen. Und ich glaube, da sich mehr zu trauen, und das finde ich, kann man aushalten. Eine berühmte Österreicherin hat gesagt, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Ich sag das mal so, die Positionen sozusagen klar zu machen, offen klar zu machen und dann sich drüber zu streiten. Aber eben auch offen und ehrlich. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und da ist natürlich in dem politischen Raum, in dem wir uns jetzt weltweit, aber auch national und europäisch bewegen, ist es natürlich, wie soll ich sagen, problematisch. Also ich sag mal ein Beispiel, wenn ich sehe, wie jetzt Wirtschaftskammer und industriellen Vereinigungen sich vor den Koalitionsverhandlungen positioniert haben, da wundere ich mich aus verschiedensten Gründen. Aber das ist dann, glaube ich, nicht unbedingt einem Dialog förderlich, wenn man sehr stark sich vorher positioniert. Ich sage natürlich nicht, dass die Wirtschaft nicht sich ihre Interessen sozusagen klar formulieren soll. Das soll sie, so wie die Gewerkschaften auch. Aber das hat mich sehr irritiert vor den Wahlen, nach den Wahlen, dass sehr stark sozusagen in Richtung freiheitlicher Kanzler argumentiert wurde. Das finde ich in einer international eingeflochtenen Wirtschaft, finde ich das eine, ich sag's mal so, wie es ist, oder wie ich es finde, eine verrückte Idee zu glauben, dass wir mit so jemandem international sehr gut dastehen. Punkt.
Aber am Ende des Tages war es ja auch Harald Mara als Person, der ja, glaube ich, die Regierungsfitness von Kickl in Frage gestellt hat und damit ein Stück weit, glaube ich, den Weg für eine neue Regierungskoalition geebnet hat.
Ja, ich kenne den Harald Mara ganz gut, der ist ein sehr, sehr kluger Kopf. Ich meine, du kannst dir denken, dass mit meiner Position einiges, was er in den letzten Jahren gesagt hat, nicht so super finde, aber ich fand auch, das war ein Punkt. Ich finde, er hätte früher kommen müssen, aber ja. Genau. Und wie gesagt, ich rede nicht dagegen, dass die Wirtschaft ihre Interessen nicht äußern soll. Das wäre ja verrückt. In einer offenen Gesellschaft muss sie das können. Aber wie gesagt, wie sie es tut und auf welchem Wege und mit welcher Positionierung, da kann man sich sicherlich drüber streiten. Ohne, dass wir hier einen Konsens finden. Das ist ja auch gar nicht der Punkt. Ich meine, das würde ja dem widersprechen, was wir gerade gesagt haben.
Generell, glaube ich, geht es darum, wie kann Zukunft aussehen? Wie kann vor allem eine nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz miteinander in Europa, aber auch in Österreich funktionieren? Wie sehe denn deine ideale Welt aus?
Ja, die gibt es nicht. Da muss ich dich enttäuschen. Meine Vorstellung, auch ehrlich gesagt meine Hoffnung ist, dass wir das nicht wissen und auch nicht wissen können. Ich glaube, vieles von dem, was wir jetzt besprochen haben, das sind beide sozusagen Ingredienzien dieser nachhaltigen Zukunft. Aber mein Lieblingsbeispiel ist immer das iPhone. Ich glaube, vor 20 Jahren gab es überhaupt noch kein iPhone. Und wenn man bedenkt, wie unsere Welt sich in den letzten 20, 15 Jahren verändert hat, irre, muss man eigentlich dazu sagen. Ja, und jetzt in den letzten Monaten sowieso. Und zu glauben, dass wir in 20 Jahren, also dass wir heute wissen können, wie Technologien aussehen in 20 Jahren, wie Werte aussehen, wie die Nachhaltigkeitsdebatte aussieht, das traue ich mir nicht zu. Was ich glaube, was wichtig ist, Dialog, du hast es gesagt, und ein offener Streit darüber, wo wir hinwollen und sozusagen in dem klaren Bewusstsein, erstens, dass Klimaschutz eine existenzielle Frage ist, wo selbst das Pentagon und die deutsche Bundespolizei sagen, das ist ein Riesensicherheitsrisiko. Und auf der anderen Seite aber auch wissen, es gibt halt auch noch andere Werte. Also das habe ich seit Jahren schon immer wieder betont. Ich finde Nachhaltigkeit total wichtig, aber es ist doch nicht sachgerecht zu sagen, das ist der einzige Wert. Es gibt halt noch andere. Es ist ein bisschen eine Abwägungsfrage.
Da sehen wir uns jetzt 100% d'accord.
Genau, ja. Und aber wo wir uns dann vielleicht nicht mehr einsehen. Also ich finde einfach, da sind wir als Gesellschaft, verdrängen wir vielleicht auch. Vielleicht ist es auch ganz normal, aber ich meine, ich lebe in Niederösterreich. Ich meine, jeder weiß, was letztes Jahr in Niederösterreich los war diese Flutkatastrophe. Das ist etwas, was wirklich die Landwirtschaft, den Tourismus, die Industrie uns alle betrifft. Und vor dem Hintergrund denke ich manchmal, es muss einfach schneller gehen. Und ich weiß, dass es naiv ist zu sagen, jetzt muss es mal schneller gehen und jetzt sowieso unter den gegebenen Bedingungen. Aber es ist ganz wichtig, dass wir als Gesellschaft an dem Thema dranbleiben und ja.
An dem Thema Klimaschutz dranbleiben. Ich vertrete jetzt die These, dass man sagt, man muss auch stärker auf das Thema Klimaanpassung gleichzeitig schauen, ohne das andere zu vernachlässigen, weil am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass wir genau versuchen, solche Katastrophen vielleicht vorzubeugen, um jetzt nur ein Beispiel zu nehmen, oder auch die heißen Sommer, die auf uns zukommen und die immer mehr werden, auch für die Menschen in der Stadt einfach angenehmer gestalten.
Also aus meiner Sicht, es gab ja eine Zeit lang, wo das immer so ein bisschen gegeneinander ausgespielt wurde. Und ich glaube auch, die Zeit ist vorbei, dass wir sozusagen über Anpassungen nicht reden können, sondern wir müssen über Anpassung reden. Es ist eine ganz interessante Entwicklung. Es gibt von unter anderem von Jeremy Rifkin und auch von Philipp Stab, das ist ein Berliner Soziologe, gibt es Bücher zum Thema Anpassung. Die meinen gar nicht diese, was wir beide jetzt gerade gemeint haben, diese technische Anpassung, keine Ahnung, Dämme oder Infrastrukturen, sondern die sagen, dass Anpassung so ein neues Paradigma der Gesellschaft wird. Dass wir viel stärker sozusagen in so einen Modus kommen, Resilienz könnte man das nennen, in einen Modus kommen müssen, wo wir einerseits natürlich versuchen müssen, den Klimawandel zu vermeiden, aber in dem Bewusstsein, dass ein Teil des Klimawandels, der kommt nun mal, dass wir da als Gesellschaft uns sozusagen neu positionieren müssen. Und das finde ich, können wir hier jetzt nicht ausdiskutieren, aber ich finde die Idee zu sagen, welchen Status hat in der Nachhaltigkeits- und Klimadebatte, welchen Status haben Begriffe wie Anpassung, Fortschritt, Lebensqualität, Wirtschaftskraft, was auch immer. Wenn wir daran arbeiten wollen, die Gesellschaft nachhaltiger zu machen, müssen wir, glaube ich, viele so Grundbegriffe in Frage stellen. Ja.
Wir müssen nicht nur viele Grundbegriffe in Frage stellen, sondern wir müssen den Dialog, glaube ich, über diese Begriffe führen, damit wir sozusagen auch tatsächlich in dem Thema weiterkommen. Lieber Fred, ich glaube, wir haben einen großen Ausflug gemacht in viele Themenbereiche und wahrscheinlich ruft es nach Wiederholung. Danke fürs Dabeisein.
Sehr gern. Ich danke auch für die Einladung.
Danke auch unseren Zuhörern. Wie immer kommt demnächst wieder eine spannende Folge.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.